Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir feiern heute die Oktav von Ostern oder den Weißen Sonntag auch genannt. Weiß nach den weißen Gewändern, die die Neugetauften, die in der Osternacht getauft wurden, heute abgelegt haben am Ende der Osterwoche. Und wir haben heute die schönen Ereignisse aus dem Evangelium gehört. Zunächst spielt es sich ab am selben Tag, noch am Auferstehungstag, am Sonntag. Wir wissen, die drei Frauen sind zum Grab gelaufen, danach Petrus und Johannes. Dann ist Jesus den zwei Jüngern erschienen, die noch am selben Tag nach Emmaus gegangen sind, in der Meinung, alles ist vorüber. Wir wissen, wie sie an diesem Tag noch zurückgelaufen sind und den Aposteln, die versammelt waren, berichtet haben, dass Jesus ihnen erschienen sei. Und wie die Apostel ihnen berichtet haben, dass Jesus Petrus erschienen sei. Und jetzt sind sie an diesem Tag versammelt, gemeinsam. Aus Furcht vor den Juden heißt es, weil sie Angst hatten, dass die Juden jetzt auch ihnen nachspüren als den Nachfolgern Jesu Christi, den sie gerade hingerichtet haben und getötet haben. Und plötzlich steht an diesem Tag, am Abend heißt das hier, Jesus in ihrer Mitte und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und sogleich zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite, um ihnen zu zeigen, dass er tatsächlich der ist, der Jesus Christus ist, der auch ein paar Tage vorher noch gekreuzigt, ans Kreuz geschlagen wurde. Und die Jünger freuen sich, heißt es. Und Jesus gibt dann den großen Sendungsauftrag, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Das ist ein großer Sendungsauftrag, wenn wir daran denken, wie der Sohn vom Vater ausgeht und die Offenbarung des Vaters ist. Und so in derselben Weise sendet Jesus jetzt die Apostel und seine Kirche. Das erinnert uns auch an die Worte Jesu, wie er sagt, so wie ich im Vater bin, so sollt ihr in mir sein. Und das zeigt uns die enge Verbundenheit der Kirche und der Mission der Kirche mit Jesus Christus. Und Jesus haucht sie dann an, als Zeichen, dass er ihnen den Geist Gottes gibt, den Heiligen Geist, der ja bis heute noch in der Kirche wirkt und waltet und weht, und sagt zu ihnen, empfange den Heiligen Geist. Und dann kommen die großen Worte, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten. Wie die Juden einmal ganz richtig festgestellt haben, und gesagt haben, nur Gott kann, wer ist dieser, als Jesus zu dem Kranken sagt, deine Sünden sind dir vergeben, da sagen sie, nur Gott kann Sünden vergeben. Und da sehen wir, was für eine große Vollmacht Gott in die Hände der Menschen legt, dass sie in seinem Namen Sünden vergeben können. Und deswegen, oft, das habt ihr sicher auch schon gehört, wird den Katholiken ja vorgeworfen, dass man sagt, ich brauche keinem Menschen meine Sünden bekennen, ich sage meine Sünden direkt Gott und bitte ihn um Verzeihung. Natürlich beten wir auch jeden Abend immer wieder unser Reuegebet und bitten Gott um Verzeihung, aber wir sehen doch hier an dieser Stelle im Evangelium, wie Jesus den Menschen diese Vollmacht gegeben hat, Sünden zu vergeben. Und deswegen bekennen wir unsere Sünden nicht einem Menschen, wenn wir zur Heiligen Beichte gehen, sondern wir bekennen die Sünden denen, die Stellvertreter Christi in dem Fall sind, denen Christus die Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen Sünden zu vergeben. Und die von Jesus die Vollmacht bekommen haben. Das heißt, wenn ich zu Jesus gehe und ihn bitte um Verzeihung, dann weiß ich auf der anderen Seite aber auch, dass derselbe Jesus diesen Menschen oder der Kirche die Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen zu handeln. Und das darf ich nicht missachten und darf ich nicht ungeachtet vorbeigehen. Denn Jesus hat diesen Auftrag gegeben und in seinem Namen handelt die Kirche. Im Introitus lesen wir heute die schönen Worte, deswegen heißt der heutige Sonntag auch quasi Modo. Wie neugeborene Kinder verlangt nach der reinen Milch, heißt es dort. Dieses speziell natürlich an die Neugetauften, die wir eingangs erwähnt haben, gerichtet, dass sie auch in Christus wiedergeboren sind. Aber die Worte richten sich wie immer natürlich auch an uns. Und auch wir, denn auch wir stehen mit Christus auf oder sind mit Christus auferstanden in der heiligen Taufe. Und die heilige Taufe ist ja was, was man jeden Tag neu auch wieder vollziehen muss, praktisch geistigerweise dahinter stehen. Und dass auch wir daran denken, dass wir zu einem neuen Leben wiedergeboren sind. Auch wir sollen also neugeborenen Kindern gleichen, in denen weder Bosheit noch Betrug noch Stolz noch Anmaßung ist, sondern lauter Reinheit und Einfalt, Vertrauen und Liebe. Und es ist dies ein Erweis jener geistlichen Kindheit, die Jesus uns als unentbehrliche Bedingung zum Eingehen in das Himmelreich vorgestellt hat. Und an dieses Wort denken wir heute an diesem Sonntag quasi modo natürlich wieder besonders. Wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Und jede Gnadenflut, die Gott schickt, die unsere Seele von der Sünde und deren Wurzeln reinigt und heilt, lässt uns wiedergeboren werden zu neuem Leben in Christus. Oder wenn wir schon im Stand der Gnade sind, intensiviert sie das Leben Gottes in unserer Seele und lässt uns weiter wiedergeboren sein in einem schuldlosen und reinen Leben, das nur nach der reinen geistigen Milch der Lehre Christi strebt, nach seiner Liebe und seiner Gnade. Und so ist dieses Bild heute auch, dass wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Der heilige Paulus, ihr kennt alle die Stelle aus seinem Kolosserbrief, sagt hier einmal sehr schön: Jetzt aber legt all das ab, Zorn, Unmut, Bosheit, Lästerung und schändliche Reden aus eurem Munde. Belügt einander nicht, habt ihr doch den alten Menschen samt seinen Taten ausgezogen und den neuen angezogen, der sich ständig nach dem Bilde seines Schöpfers zur vollen Erkenntnis erneuert. Das ist das, was wir an diesem Sonntag bedenken wollen. Eins der Bilder, die wir bedenken wollen, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen. Dass wir den alten Menschen ablegen all seinen Neigungen und Leidenschaften und dass wir einen neuen Menschen anziehen sollen und in einem neuen Leben wandeln sollen. Wenn wir vielleicht die Natur sehen, die ein neues Kleid anlegt, die Bäume mit den schönen Blüten, dann denken wir daran, dass auch wir wieder frisch und neu ein neues Kleid anlegen sollen. Das Evangelium zeigt uns wieder, wie schwer es war für die Apostel, dieses große Ereignis der Auferstehung Jesu Christi zu glauben, obwohl er es ihnen immer wieder auch vorhergesagt hat. Und wie er ihnen nach der Auferstehung, zum Beispiel den Jüngern in Emmaus, auch zeigen musste, dass das genau das ist, was ihre ganze Tradition, die ganzen Propheten vorhergesagt haben, dass das jetzt genau sich vor ihren Augen vollzogen hat und dass sie doch ihre Augen aufmachen sollen und es sehen sollen. Und wir sehen, wie schwer es war für die Apostel, das anzunehmen und zu glauben, und umso unwahrscheinlicher ist es doch, dass die Apostel all dies erfunden hätten, wie manche Menschen behaupten. Jesus, wenn er auch immer wieder die Apostel ermahnt, warum sie so schwerfällig sind im Glauben, lässt doch Thomas seine Wunden berühren, um seinen Glauben zu helfen. Und so sehen wir immer, wie er den Schwachen hilft, hier in dem Fall den Schwachen im Glauben. Und die Starken aber, die schon fortgeschritten sind und einen Glauben haben, der diese sichtbaren Zeichen nicht braucht, der die Erkenntnis hat der Wahrheit der Worte Christi, die lässt er oft Dunkelheit empfinden, um ihren Glauben noch zu veredeln. Und das ist wichtig, dass wir daran denken. Oft fragen wir uns, warum wir diese Trockenheit erleben müssen, warum Gott sich zurückzuziehen scheint. Und das tut er aber, unserem Glauben zu reinigen. Und Gott ist unser Vater, er verweigert keiner Seele, die in ehrlichen Herzen sucht, was sie zur Stützung ihres Glaubens braucht. Niemandem liegt mehr daran, an unserer Heiligung und Rettung, unserem ewigen Leben, als Gott selber. Aber oft entzieht er den Stärkeren, was er den Schwächeren zugesteht. Thomas lässt er seine Wunden berühren. Aber doch sagt er, wie gesagt, selig, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt auch die Menschen eben, die diese sichtbaren Zeichen dann nicht sehen durften und nicht in dem Fall zur Zeit der Auferstehung oder zur Zeit des irdischen Lebens Jesu leben durften und die doch glauben, auf die Worte der Apostel hin, auf die Worte der Kirche hin, aber auch, weil sie die Wahrheit der Worte Jesu Christi erkennen. Denn diese Worte, selig, die nicht sehen und doch glauben, bedeuten ja nicht, dass der Glaube der sogenannten Nichtsehenden in dem Fall ein unvernünftiger oder unbegründeter Glaube wäre. Jesus sagt einmal an einer Stelle zu den Juden im Johannesevangelium: Wenn ihr schon mir nicht glauben wollt, so glaubt doch den Werken. Das heißt, wir können auch Jesus glauben ohne seine Werke, offensichtlich nach diesen Worten, weil wir erkennen, dass er die Wahrheit spricht. Das heißt, er will sagen, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, was ich sage, dann glaubt doch wenigstens um der Werke willen. Aber wir können auch erkennen, dass er die Wahrheit spricht, weil wir erkennen, dass das, was er lehrt, Sinn macht und auch dem Gesetz entspricht, das, wie der heilige Paulus sagt, in jedes Menschenherz geschrieben ist. Und da haben wir diesen Standard, an dem wir die Worte Jesu messen können oder die Botschaft Jesu messen können und erkennen können, dass er der Gute ist, dass er nicht sich selber sucht, seine eigene Ehre sucht, sondern dass er die Ehre Gottes sucht und dass er der Gute ist. Und zu diesem Glauben und zu dieser wahren geistigen Erkenntnis will Gott uns führen. Und wenn er uns manchmal im Dunkel wandeln lässt, dann will er, wie gesagt, unseren Glauben reinigen, unseren Glauben stärken. Er will, dass wir mit uns ringen. Er will, dass wir die Dinge durchdenken, den Dingen nachgehen. Er will, dass unser Glaube unabhängig wird von äußerer Tröstung, von spürbarer, sinnlicher Tröstung, die natürlich oft uns auch wieder Kraft geben kann, aber auch die wir auch ohne die wir erleben können müssen. Und damit immer fester und beständiger unser Glaube wird. Und er will auch, dass wir immer einfältiger und reiner werden. Das heißt, dass wir immer reiner nur seine Ehre suchen und nicht unseren eigenen Trost, unseren eigenen Vorteil, sondern dass wir einfältig wie die Kinder und rein Gottes Ehre suchen und Gott suchen. Mein Gott, gib mir ein reines und einfältiges Herz ohne Bosheit und ohne Falsch. Die heilige Maria Magdalena de Pazzi hat einmal gesagt: Herr, gewähre mir wahre Reinheit und Einfalt im Blick, in Worten, im Herzen, in der Absicht, bei allem Tun, innerlich und äußerlich. Lass mich erkennen, Herr, was in mir dieser Tugend entgegensteht. Hinderlich ist jeder geringste Blick, der nicht im Sinne Gottes ist. Alle Worte, die nicht zum Lobe Gottes oder zum Troste des Nächsten gesprochen werden. Und weißt du, wie du diese Tugend aus deinem Herzen treibst? Du verjagst sie jedes Mal, wenn du nicht die reine Absicht hast, Gott zu ehren und dem Nächsten zu helfen. Du versagst sie auch, wenn du deine Schuld bemänteln und verdecken und entschuldigen willst und nicht bedenkst, dass Gott alles sieht, dass er dein Herz sieht. Herr, gib mir wahre Reinheit und Einfalt. Fehlt dies meiner Seele, so kannst du deine Ruhe nicht in ihr finden. Das ist eben das eine Bild heute, wie gesagt, diese Reinheit und Einfalt der Kinder. Und so haben wir diese zwei Botschaften für heute. Einmal die Verstärkung unseres Glaubens. Sagen wir Gott immer wieder, wenn wir vor ihm knien, vor ihm sitzen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das heißt, lass meinen Glauben noch lebendiger werden, noch lebhafter werden und noch unmittelbarer dich sehen und deine Gegenwart erkennen. Dich als den wahren, ewigen Gott erkennen. Und das Zweite eben heute ist, dass wir einen neuen Menschen anziehen. Dass wir ablegen den alten Menschen mit seinem Neid, seiner Eifersucht, seinem Stolz, Habgier, Geiz, Falschheit, Doppelzüngigkeit oder Überheblichkeit, mit dem Herabblicken auf den anderen, mit seinem Egoismus, dem um sich selber kreisen, mit seiner Kleinherzigkeit, mit seinem Missgönnen, aber auch mit seiner Angst, mit seinem Misstrauen und dem mangelnden Vertrauen auch gegen Gott. Und dass wir anziehen, den neuen Menschen in einem neuen Leben wandeln, einen neuen Menschen anziehen, den Menschen der Großherzigkeit, der Liebe, des um den anderen Besorgtseins und der Selbstvergessenheit und der Aufrichtigkeit. Und das ist nicht einfach, das macht man nicht von heute auf morgen. Deswegen gibt uns die Kirche immer wieder die Gelegenheit und die Aufmunterung dazu, jedes Jahr zu Ostern, aber auch während des Kirchenjahres immer wieder in den verschiedenen Ermahnungen, die wir immer wieder hören dürfen. Das ist ja immer wieder die Botschaft, um die die Kirche kreist, dass wir andere Christus werden sollen, dass der alte Mensch gestorben ist und wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Wie dankbar müssen wir dafür sein, dass wir so eine Führung haben, die Kirche, unsere heilige Mutter, die Kirche haben, die uns führen will zu dieser Reinheit des Lebens und die immer wieder uns in Erinnerung ruft, diese Botschaft und diese Lehre und diese Hilfe, diese geistigen Schätze und diese geistige Lehre und diese Erziehung. Und dass wir immer wieder dazu angehalten werden, nicht nur einmal, wie gesagt, sondern angesichts unserer Trägheit oder unserer menschlichen Schwäche immer wieder. Und wenn wir immer wieder versuchen, dann werden wir auch geistigen Fortschritt erleben und erfahren und spüren. Wie gesagt, halten wir uns diese zwei Bilder heute vor Augen, den Glauben des heiligen Thomas und wie neugeborene Kindlein verlangt ohne Falsch nach Milch, dass wir einen neuen Menschen anziehen und dass wir die Reinheit und Einfalt des Kindes wieder üben. Und so treten wir jetzt vor Gott hin und rufen mit den Worten des Introitus Gott unserem Helfer jauchze zu, jubelt entgegen dem Gotte Jakobs, Alleluja, Alleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.